Ja, herzlich willkommen, Lambert Klammerer Jazz, die 19. Folge. Ein spannendes Alter, bald ist die 20 voll.
Genau.
So, dann wird's aufregend.
Genau, wir entwachsen den Teenagerjahren. Herzlich willkommen zurück.
Ich habe leichten Kater, ich war gestern beim Jazz, wir können es einfach mal zugeben, wir zeichnen auf am Mittwoch vor Veröffentlichung.
Oh oh, nicht immer, aber
so,
dieses
nicht
Mal.
Nicht immer, ja, aber jetzt dieses Mal ist es so. Deswegen war ich gestern bei Ben Wendell im Gretchen. Was für ein schöner Laden. Bist du schon mal da gewesen?
Im Gretchen. Wo ist denn nochmal das Gretchen? Jetzt erwischst du mich. Ist das nicht irgendwo Kreuzberg 61?
Ja, genau. Da hinten irgendwo. Es hat so Säulen drin und so.
Am Mehringdamm ist das Ding?
Genau. Das ist am Mehringdamm. Recht groß.
Ach, guck mal. Ja, doch.
Ben Wendell spielte da. Ich dachte, er ist total leer. War gar keiner da. Ich glaube auch, da ist ja auch zeitgleich das X-Jazz-Festival. Vielleicht haben die einiges an Publikum abgezogen. Aber dann kamen sie doch noch und es war wirklich ein sehr intimes, schönes Konzert. Die Musiker hatten Bock. Es spielten auf Ben Wendell am Saxophon. Tyler, wie hieß er denn?
Tyler Durden?
Nein, warte mal.
Cecil Tyler?
Tyler Eixty.
Okay.
Grammy-Gewinner. Tyler Eixty am, alter Schwede, ein Klavierspieler, ey, Pianist, unglaublich. Der hatte auch geile Schuhe an. So, die waren Chucks mit so, also leichten Klaviermuster angedeutet, aber so, verschwommen, so ein bisschen aquarellmäßig verschwommen. Und dann halt Glitzer drauf und so. Der hatte was von diesem Kevin James Thornton aus dem Internet, den kennst du doch auch, der immer von seiner Super Fundamentalist Church erzählt im,
ah ja,
wie heißt nochmal der Effekt? Vokoda-Effekt. Ja, ja. Und er hat so ein bisschen so den Style und auch was von Liberace irgendwie. Also er hat auch was ganz Glitzermäßiges, Powergate, supergeil. Also, und er hat super krass schnell Bebop kombiniert mit so Baywatch-Skalen und so. Also das ist ja, finde ich, sowieso geil, ne? Wenn man so die Kombination aus Bebop und Baywatch-Skala irgendwie drauf hat und von links nach rechts. Also unglaublich. Wo standen natürlich die ganzen Pianisten?
Hinterm Flügel?
Ja, genau, links der Bühne, weil da konntest du direkt auf den Flügel gucken. So, da haben sich die ganzen Pianisten versammelt. Aber wir wissen natürlich, von vorne hört man besser, da klingt die Band besser zusammen.
Mhm.
Deswegen machen wir so einen Quatsch, machen wir nicht mit.
Wie, und die haben zu zweit gespielt? Nein.
Nein, Nate Wood war noch am Schlagzeug und am Bass, etwas komplizierter Name, Harish Raghavan.
Okay.
Aus Bedford-Stuyvesant.
Oh.
War natürlich ein mega...
Klingt aufregend.
Mega, mega hippe Band aus Brooklyn. Ist es ja wirklich auch diese Art von Musik, die es wirklich nur eigentlich in New York gibt. Die letzte Bastion des Modern Jazz, so wie wir ihn lieben gelernt haben in den Nullerjahren. Ich habe das Gefühl, das gibt es tatsächlich auch immer noch. Und wenn, dann kommt es auch immer irgendwie daher. Ben Wendell ist für mich irgendwie auch so eigentlich das, was es in den Nullerjahren nämlich nicht gegeben hat. Ich hatte das Gefühl, dass es da bei den Saxophonisten entweder eine Konzentration darauf gab, möglichst virtuos über Akkorde spielen zu können. So, also da ganz die technische Virtuosität irgendwie eine große Rolle gespielt. Oder halt der Sound. Und es gab irgendwie nie so richtig die Kombination. Also der hat es halt auf der einen, wenn wir jetzt auf der einen Seite Leute wie Chris Potter oder David Binney nehmen, so, die halt einfach super toll abkniedeln konnten, wo du aber immer ein bisschen gedacht hast, so, schön klingt das eigentlich nicht. Richtig schön klingt es nicht. Wir ziehen es aber gerne rein, weil der hat auch mal tolle Musik und so, und das ist irgendwie Sportjazz. Und auf der anderen Seite so Chris Cheek, Chris Speed, so diese Ecke, die sich eigentlich eher so auf so einen schönen Klang irgendwie konzentrierten. So. Und irgendwie so einen dynamischen Aufbau, so einen, das Schichten von Atmosphäre auch irgendwie, also auch das stand dem, fand ich, so gegenüber. Ben Wendell, habe ich das Gefühl, der kombiniert jetzt eigentlich so dieses beides. Wahnsinnig romantischer, schöner Klang. Und technisch hochvirtuos über, also auch über die kompliziertesten Rhythmen und Harmonien spielen könnt, aber schön. Und das ist ja irgendwie, gibt es so eine Szene von Leuten in New York, wo ich das Gefühl habe, das wird da gerade so ein bisschen aufgegriffen. Also wir hatten auch schon öfter über Julian Lage gesprochen und so. Ich habe das Gefühl, dass es bei dem auch so ein bisschen so ist. So, ne? Auf einmal so hochvirtuos irgendwie quasi das moderne Jazz-Fundament total inhaliert, aber auf der anderen Seite eine große Konzentration darauf, auch irgendwie die Sache einfach schön klingen zu lassen und so. Mein absoluter Held aus dieser Szene ist natürlich Tigran Hamasyan. Ich weiß nicht, kennst du den eigentlich?
Warte mal, Tigran.
Das ist absolute Tigran Hamasyan, absoluter Anspieltipp. Auch ich als eigentlich ist der so ein bisschen derjenige gewesen, der mich so ein bisschen zum Modern Jazz zurückgebracht hat, weil ich war ja ein bisschen abtrünnig geworden.
Was heißt abtrünnig dem Modern Jazz? Du hast nur noch Dixieland gehört in der Zeit.
Naja, ich habe eine Zeit lang überhaupt keinen Jazz gehört, so, weil ich dachte, so jetzt muss ich mich auf den Schönklang konzentrieren. Und Tigran ist auch wirklich einer der letzten Meisterschüler von Chick Corea gewesen, glaube ich.
Ja.
Und habe ich auch schon live gesehen. Und hat so ein bisschen auch, der hat so einen armenischen Hintergrund und so, das hörst du auch in der Musik.
Ach doch, warte mal, der war mal vor ein paar Jahren ganz angesagt, ne? Ja, ja, ich weiß,
genau,
ich weiß
genau,
sehr
wie
das
angesagt.
Klingt. Ja, genau.
Ja, auf der einen Seite ein modernen Jazz-Ding, auf der anderen Seite aber auch irgendwie so ein sehr romantisches Ding, so was halt dann auch quasi den Neoklassikern auf einmal gefallen
hat. Ja, ja, ja,
auf einmal auch in diesen Timelines auch ganz toller Pianist, wirklich großartig. Ich kann nur an dieser Stelle mal das Album An Ancient Observer oder For Gyumri empfehlen. Aufpassen bei Tigran. Er hat auch wirklich sehr geschmacklose Fusion-Alben gemacht. Deswegen natürlich Schüler von Chick Corea, ne? Ja klar, da kann man sich auch mal verirren.
Ja, was ist das mit dir und dem Fusion? Da wirst du einfach nicht warm.
Werde ich nicht so richtig warm mit, ne? Nee. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, einfach akustische Jazzmusik konzentriert sich einfach so schön einfach vom Sound her aus auf das Miteinander. Mhm. Und das war auch gestern wieder ganz toll zu sehen. Das ist halt einfach eine akustische Jazzband zu viert in einem Raum, der gut klingt, so leicht verstärkt, und die haben halt die Möglichkeit, den Raum und die Interaktion für sich zu nutzen, was irgendwie dieser Jazz, der jetzt ja viel auf Festivals irgendwie stattfindet, so wo einfach ein Schlagzeug sehr laut und virtuos spielt und der Rest ist so ein bisschen egal, dem eigentlich gegenübersteht. Und ich traue dem so ein bisschen nach. Ich bin so ein bisschen Modern Jazz Freak, so ich weiß nicht. Wir haben ja neulich auch dieses Konzert in Bremen gesehen bei der Jazz Ahead, wo es wirklich gute Leute irgendwie sehr laut spielten, aber vor allem der Drummer halt quasi sagt, wo es lang geht, und alles andere muss sich so ein bisschen dem unterordnen und dran orientieren. Dadurch hat das Publikum natürlich die Möglichkeit, ein bisschen mitzuwippen und zu grooven und so, und ich glaube, dadurch wird der Jazz auch ein bisschen cool gemacht und so. Aber ja, dieser gleichberechtigte Sound, der geht da so ein bisschen flöten, so. Und ja, mir ist das halt irgendwie lieber, auch wenn das irgendwie, wir hatten ja auch gesehen, die konnten das sehr gut Instagramisieren, ne, in Bremen, die Jungs hatten alle irgendwie so einen kleinen Selfie-Stick dann, und das lässt sich, glaube ich, ganz gut auch irgendwie so im Internet darstellen, dieses Groove-orientierte, so, aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Tatsächlich, ich bin da so ein bisschen Boomer, ich möchte eigentlich dann wieder zurück zum Modern Jazz, wie siehst du das?
Ja, ich frage mich gerade, das ist eine ganz interessante Beobachtung, dass das irgendwie mit Festivals zu tun hat und auch mit so ein bisschen vielleicht den Hörerwartungen, die junge Leute oder jüngere Leute haben an Live-Musik, dass natürlich auf einer großen Bühne muss es irgendwie knallen. Ja. Ne? Man braucht natürlich für so ein akustisches, weiß ich, ein Quartett oder ein Trio oder so, in der kammermusikalisch ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber für, sagen wir mal, intimere Musik, die auch viel mit Dynamik spielt und auch mal leise ist, braucht man natürlich eine andere Konzentration. Das funktioniert natürlich dann doch in einem, selbst in einem großen Konzertsaal funktioniert das, wenn die Leute sitzen und konzentriert zuhören. Aber klar, auf so einer Open-Air-Jazz-Bühne oder sowas, da stimmt, da braucht man wahrscheinlich einen gewissen Schalldruck, auch durch die Hörgewohnheiten so der beliebten Rock- und Pop-Festivals, um da irgendwie durchzukommen zu den Leuten. Ja, vielleicht besteht da auch so eine gewisse Angst, nicht durchzukommen.
Ja, ich habe trotzdem halt das Gefühl, dass das Energielevel bei so einem Ben Wendel-Konzert halt um ein Vielfaches höher ist, um tausendmal höher als halt der Lärm, den wir dann auf so einem beatlastigen Pseudo-Jazz-Konzert
irgendwie sehen.
Also weil einfach durch das Zusammenspiel und da die Art und Weise, wie zusammen Energie erzeugt wird, selbst wenn das Gesamtvolumen vielleicht geringer ist, ist das Energielevel einfach auch auf dem Publikum so viel spürbarer und deutlich höher. Deswegen, ich würde da als jetzt Jazz-Festival-Veranstalter wirklich nochmal drüber nachdenken, ob es wirklich jetzt immer nur in diese eine Richtung gehen muss, so, oder ob man da nicht auch nochmal guckt.
Ja, hast du recht natürlich. Also wenn man sich das Line-up von so großen Jazz-Festivals anguckt, dann, ob es jetzt das Ape-Jazz ist oder das X-Jazz oder sowas, so Jazz-Festivals, die angetreten sind, so ein bisschen zeitgemäßer zu sein, da findet man da natürlich eine Menge sogenannte Kuckuckseier, ne? Also Musik, die jetzt nicht so richtig ganz klar modern Jazz-Idiom ist oder irgendwie, sondern irgendwie Fusion streift, auch mal poppig ist oder sowas, aber Jazz-Elemente benutzt.
Ja.
Also zum Beispiel die natürlich durchaus tolle Gruppe Meute spielt, glaube ich, auch mal bei einem Jazzfestival. ist aber im Prinzip so eine Art Techno-Brass-Band. Da ist der Link wahrscheinlich, dass die Musiker aus dem Jazz kommen und dass das Jazz-Instrumente sind, nämlich Saxophone und Trompeten.
So ist es, ja.
Zum Beispiel. Oder ich fand auch mal interessant, ich spielte letztes Jahr auf dem Haldern-Pop-Festival. Da spielte dann wirklich zur auch späten Stunde schon im Dunkeln auf der Hauptbühne diese britische Gruppe Sons of Kemet. Kennst du die?
Genau, Shabaka Hutchings ist der Saxophonist.
Das ist eine ganz interessante Band, weil die, das sind zwei Schlagzeuger, Tuba, Sousaphon, ich glaube Tuba, also so ein ganz tiefes Blechblasinstrument und Saxophon. Und die machen auch so eine Art Powerplay mit so wilden Rhythmen, hat aber sowas, bisschen sowas so tribal-artig. Also das, und da, das, da ist dieses, da steht sehr der Rhythmus im Vordergrund. Es wird super wild improvisiert, wirklich im Coltrane-Style. Also es ist überhaupt nicht melodisch, überhaupt nicht poppig, sondern eher so riffbasiert. Und man merkt eigentlich nur, dass es nicht eine Kollektivimprovisation ist, merkt man eigentlich nur daran, dass es ab und zu wirklich ein Thema ist, das irgendwie mal so unisono ausarrangiert ist und ein paar Kicks, aber über weite Strecken ist das einfach wilder Rhythmus und wildes Improvisieren drüber. Das ist genau das, was du sagst, aber das holt die Leute in diesem Moment, mit diesem Moment Rhythmus ab.
Das ist eigentlich das Schlagzeug.
Das ist irgendwie Dampf. Genau, es hat Dampf. Es hat Dampf und es hat Energie, was ja auch irgendwie toll ist, aber genau, das ist tatsächlich doch noch ein anderes Spielprinzip als, ja, was du sagst, so ein Jazzquartett, wo du sagtest, Gleichberechtigung interessiert dich daran. Also, das ist, es kann mal, können mal verschiedene Instrumente so in den Vordergrund gehen, es kann mal wilder sein, aber auch mal leise, mal zart und so, genau. Ist die Frage, inwiefern ist das auf einer Festivalbühne möglich? War ja mal möglich. Naja, klar. Ich bin gespannt.
Ja, genau. Also das Gretchen ist ja jetzt auch nicht ganz klein. Da passen ja auch schon 600 Leute rein oder so. Die waren jetzt nicht da, was mich wundert, weil das sind ja absolute Megastars. Aber wie gesagt, weil vielleicht so viel vom X-Jazz abgezogen wurde. Aber trotzdem, also auf der Bühne ging es absolut. Es geht schon. So, es ist schon möglich. Und ja, je mehr man sich vielleicht auch darauf konzentriert, das halt irgendwie gut abnehmen zu können, desto normaler wird es vielleicht ja auch wieder. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, man macht sich so ein bisschen leicht, indem man halt einfach sagt, nee, okay, jetzt machen wir einfach nur noch die lauten Bands, ein virtuoser Drummer und so. Natürlich, das funktioniert das irgendwie und die Leute können irgendwie mitgrooven und wie gesagt, ich will jetzt auch nicht in diesen Boomer-Talk so rein. So.
Früher war alles besser.
Früher war alles besser und so, aber genau, ich finde, das ist einfach eine Qualität der Jazzmusik, die ich einfach hochhalten möchte und ich möchte, dass das weiterhin existiert und dass Ben Wendel bitte auch ganz die ganz großen Lineups macht er ja auch so, aber dass es einfach eine Kultur dafür auch gibt. So, ich finde es ja auch alles nicht schlecht, wenn die Engländer da ihren Lärm machen. Ja, ich mag es halt einfach lieber. So, es ist einfach dann auch Geschmack. So.
Ja, das ist ja auch wieder an anderer Stelle was die Zuhörer eigentlich ja gerne mögen, auch so eine Intimität. Also es gab ja auch, das ist gleich wieder so ein bisschen abgeklungen, aber es gibt ja immer noch eine große Szene für so Folk-Singer-Songwriter. Da lauschen ja Leute auch so ganz angeregt, so einer Person mit Gitarre auf der Bühne und das ist alles andere irgendwie als druckvoll. Und ich finde auch, das ist was, was irgendwie Jazzmusik nochmal so auf so eine ganz besondere Art kann, was mich auch sehr früh fasziniert hat am Jazz, dass da Leute mit, wie du sagtest, akustischen Instrumenten stehen, gar nicht so laut alles, aber so quasi aus dem Nichts irgendwie so eine wilde, aufregende Musik schaffen, ne?
Ja, so eine unglaubliche Energie. Also wie gesagt, das ist eben ja nicht Singer-Songwriter gewesen, so was vom Energielevel, sondern das ist eigentlich ja auch die ganze Zeit Powerplay.
Ja.
So, aber es muss nicht dargestellt werden durch die PA, so, sondern es kommt von der Bühne. Das Powerplay findet auf der Bühne statt und entsteht auch dadurch, dass halt die Leute einfach so wunderbar miteinander spielen können und nicht irgendwelche Leute dem Schlagzeuger hinterher spielen müssen. Mhm. So, jetzt habe ich es auch schon das tausendste Mal gesagt. Ich glaube, mein Punkt ist klar.
Ja. Ja, ich glaube, was mir dazu noch einfällt, ist, das ist natürlich so eine Spezialität des Jazzes. Das merke ich auch immer selber, wenn ich jetzt in einem Jazz-Kontext Musik mache, im Gegensatz zu einem Rock-Pop-Kontext. Man spielt halt miteinander, ne? Und du siehst es auch oft so an der Körperhaltung der Musiker. Man ist eher bei sich miteinander als jetzt so dieses Rock-Pop-Ding, wo man so ganz klar nach außen spielt, ne?
Ja.
Das ist da immer noch so ein bisschen der Unterschied. Ich habe das Gefühl, bei einem Jazzkonzert schaue ich eher Leuten zu, wie die miteinander kommunizieren und bei einem Rock-Pop-Konzert kommuniziert eher die Band mit mir.
Ja.
Tief philosophische Gedanken.
Naja, Jedenfalls, die Energie war im Raum, alle Leute haben es wirklich gefeiert. Ben war nachher noch available, natürlich am Merch, klar, hat er auch angekündigt. Mhm. So, wie ist das eigentlich? Gehst du manchmal hin, sprichst mit denen, sagst du, bist auch ein Musiker?
Natürlich nicht.
Ich denke ja, ich würde natürlich gerne mal mit Ben Wendel quatschen, aber ich mache es natürlich auch nicht so. Das machen natürlich dann andere. Ich traue mich das auch überhaupt nicht. Ich will auch, dass es irgendwie ein Star bleibt. Ich will dann gar nicht unbedingt, dass er mein Freund ist, aber trotzdem, ja, ist diesen Impuls schon, oh, jetzt steht da dieser Megastar.
Jetzt ja, doch, okay, ja, vielleicht.
Ja, so ein bisschen, ich will, ja, du kennst das ja, so ein bisschen, wäre auch schön, wenn der jetzt irgendwie mein Kumpel wäre. Hat auch die Haare schön und so. Er hat ja sehr schöne Haare. Hast du mal gesehen?
Ja, hier, ich habe doch gerade hier ein Foto aufgerufen. Ja, ja,
schöne Haare.
Trau dich.
Und der ist ja auch schon Jahrgang 1976.
Ja, ein älterer Herr.
Älterer Herr, aber noch wirklich absolut im Saft. Und er hatte früher auch, als ich ein Student war, die Band Nobody, die halt auch immer so ein bisschen in der zweiten Reihe unter diesen modernen, coolen Jazzbands war. Also man kannte die schon irgendwie, die spielten auch mal irgendwie im Bimhaus oder so, aber es war nicht so das angesagt, hatten so ein bisschen schwer. Ich glaube, die waren auch so ein bisschen Indie-Jazz-mäßig unterwegs, hatten es aber ein bisschen schwer, sich da durchzusetzen gegen dem, was da alles so gab. LS No Access, Bad Plus.
Ja, was ist denn eigentlich Indie-Jazz? Ich glaube, der Begriff ist öfter schon gefallen. Kannst du mir das mal erklären oder uns, was eigentlich...
Ich weiß auch gar nicht, ob's...
Nee, doch, also das ist so ein Indie-Jazz, auch LS No Access und so, das ist so ein Jazz der frühen 2000er, der sich so ein bisschen, der so aufnimmt Elemente aus, na, Indie-Rock wäre vielleicht falsch, aber so Post-Rock, Punk, da gibt's auch mal so ein bisschen so ein rockigeres Schlagzeug,
genau.
Gitarren auch eher mal und so Elemente aus dem Rock, ne?
Bei Bad Plus kannst du es einfach hören, das ist ein tolles Album, GIF, einfach mal anhören, du hörst das Klavier und es klingt wie eine E-Gitarre. Also es ist ja auch produziert von Chad Blake, dem Produzenten der Pixies und so. Und diese Platte klingt halt einfach wirklich wie eine Rockplatte. Die Musiker, sowohl Dave King als auch Ethan Iverson, die damals da mitgespielt haben, die sind auch beide so total 80er Rock und Metal affin und so.
Ja, ja, ja. Dave King jetzt übrigens mit Julian Lage unterwegs am Schlagzeug, oder? Irre ich mich
genau.
Da.
Ja, ja, genau. Nö, da hast du absolut recht.
Genau, The Bad Plus, das können wir vielleicht auch nochmal in unsere Reihe der Anspieltipps geben, weil The Bad Plus ist so ein Klaviertrio der Nuller aus der zweiten Reihe, ne?
Genau, also
ja. Und ich glaube, da ist interessant, wer sich fragt, wie das klingt. Und zwar haben The Bad Plus auf einer Platte das Stück von Apex Twin Flim, was ist denn das? Drum and Bass, schön klingende Drum and Bass Komposition, spielen die in einer Jazz-Version. Und die Menschen, die die Titelmusik für die deutsche Büroklamauk-Comedy Stromberg gemacht haben, haben als Stromberg-Titelmelodie ein Sound-alike von dieser Bad Plus Version.
Ja, ja, das ist wirklich eigentlich eine Frechheit. Da fragt man sich eigentlich, wissen die das eigentlich? Weil es halt, genau, es ist halt nicht, es ist kein Cover des Covers, so, sondern es ist halt nachkomponiert.
Ja.
Und das sollte man denen eigentlich mal schicken. Ob das werden die wahrscheinlich schon auch mal zugesteckt bekommen haben.
Natürlich aber wissen die das, ja klar. Die waren doch auch in der Zeit in Deutschland auf Tour.
Da hätte man ja einfach klagen können, oder nicht?
Haben die, weiß ich nicht, ob sie es haben. Da wird man sich irgendwie geeinigt haben. Nur genau. Aber es wirklich ist erstaunlich. Sucht euch mal raus, Flim von The Bad Plus und dann die Stromberg-Titelmelodie.
Ja, es ist wirklich, wie gesagt, es ist offensichtlich, man will es nicht quasi klauen und deswegen klaut man es. Also man spielt halt nicht das Stück, genau, aber macht alles, was daran gleich ist, also was daran irgendwie markant ist, auch sozusagen baut man nach. War gut nachgebaut, ne?
Ja, ja, gut nachgebaut. Bad Plus aber auf jeden Fall eine Band, glaube ich, die auch Leuten gefällt, die gar nicht unbedingt so den klassischen Jazz mögen, ne? Weil es auch sehr poppig, rockig, tolle Band.
Viele Coversongs auch, ne?
Genau. Habe ich auch mehrfach live gesehen.
Ja, ja, muss man sagen. Gute Band. Gibt es auch immer noch. Mittlerweile ist es aber mit Chris Speed und Ben Monda.
Ben Monda.
Ja, ja. Also kein Pianist mehr. Die hatten zwischenzeitlich noch einen anderen Pianist, als Ethan Iverson ausgestiegen ist. Mhm. Der hieß Owen irgendwas, vergessen. Und jetzt ist es gar kein Klaviertrio mehr. Schade.
Aber die frühen Platten, wirklich hier, Suspicious Activity, habe ich in guter Erinnerung. Hört euch die mal an.
GIF ist absolute.
GIF, genau.
Absolut die beste Platte.
Ja. Wie kamen wir drauf?
Wegen Nobody.
Ja.
Da hatte damals Ben Wendel gespielt. Also der hatte schon eine Karriere, eine kleine, als ich ein Kind war quasi. Und jetzt ist er eigentlich so in dieser Szene eigentlich eine absolute Riesengröße. So, also auch kommt man nicht so richtig dran vorbei. Wenn man Jazz-Fan ist, kennt man Ben Wendel.
Ja.
Also, vor allem, wenn man irgendwie saxophonaffin ist und so.
Ja.
Genau, das hat so ein bisschen so den Status von früher, würde ich sagen. Ja, David Binney, Chris Potter und so, das hat man alles eigentlich mitbekommen. Immer die tollsten Sidemen, also wirklich, da spielen sie alle bei ihm.
Ja, ich bin ja in meinem Jazzgeschmack eher rückwärts gewandt, aber du bist ja so ein bisschen unser Experte auch fürs Zeitgenössische. Das finde ich schön, wenn du da ab und zu mal was einstreust, ja, was man sich jetzt gerade anhören kann.
Ja, sollte man sich anhören. Ich fand es auch interessant zu beobachten, also auch da wieder so, ne, alle Leute, also ich sag mal, 80% der Leute, die im Publikum waren, hatten irgendwas mit Jazz zu tun.
Ja.
Also spielerisch, würde ich sagen, schon. Also, naja, sagen wir mal 70. Es gab, wie gesagt, Ben Wendel hat schon auch einen Pop-Appeal. Vielleicht zieht er auch noch ein paar andere. Aber viele Leute, hat man schon gemerkt, so die waren einfach begeistert von dem, was die da können, weil sie es auch gerne können würden. Und das ist ja schon interessant. Ich erinnere noch diese Zeit, wo man sich solche Konzerte angeguckt hat und total begeistert war, aber auch total frustriert, weil es vollkommen klar ist, so eigentlich tun die genau das, wo man eigentlich irgendwann mal hin wollte. So, es ist genau diese Art von Musik, diese Art von Zusammenspiel, diese Art von Virtuosität, die man gerne können würde und man wird es niemals schaffen.
So. Ja.
Und ich kann dieses Gefühl noch abrufen, so ich weiß, ich glaube, es ging vielen so,
absolut,
die da waren, aber ich würde sagen, ich bin drüber hinweg so und
ja,
ich kann einfach nur genießen und feiern.
Genau, so. Das ist ja das Heilsame daran. Man überwindet dieses Gefühl, man würde das auch gerne können. Das überwindet man ja nicht dadurch, dass man es dann irgendwann auch kann,
ja,
sondern dass man sich einfach damit abgefunden hat, es niemals können zu werden.
Ja, genau.
Oder? Also,
man muss so ein bisschen den Frieden finden und sagen, hey, das ist halt einfach, ey, das sind Amerikaner so. Das ist halt einfach das Geilste, was es gibt. So, das ist nicht reproduzierbar in der Form. Das versuch's gar nicht erst. Mach was anderes Schönes. Versuch herauszufinden, was du nicht gut kannst und dann lass es bleiben. Um Alfs Großmutter zu zitieren nochmal. Und mach was anderes Schönes, was du gut kannst. So, aber ist ja auch schön, sich damit auseinanderzusetzen und das Teil seiner Musik werden zu lassen. Aber probier doch jetzt nicht unbedingt. Du wirst diesen Tyler Ikes, die, zieh dir das mal rein, Alter. Du wirst den nicht kopieren können. Das wird, und das ist ja das Krasse.
Ja.
So ein Typen, wenn der jetzt sagt, ich kann nicht, weil ich bei Terence Blanchard irgendwie spiele und dann macht Ben Wendel einen Anruf und hat das nächste Tier da sitzen, den wir auch alle nicht schlagen werden. So, das ist ja einfach auch so krass, was da in New York los ist und sowas. Naja, probiert's gerne, fahrt gerne mal hin und versucht da einzusteigen in die Szene. Ich will da niemanden demotivieren. So, aber.
Ja, ja, das ist interessant. Du warst doch auch schon mal in New York, oder?
Darüber hatten wir auch schon geredet, klar. Ja.
Ich weiß aber, ich glaube, ob wir das haben wir, glaube ich, noch nicht en Detail erzählt. Hast du mal versucht, auf einer New Yorker Session mitzuspielen?
Also so eine offenen Session, nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe mir so Leute gesucht im Vorfeld, mit denen ich da gespielt habe und so. Und dann habe ich auch ich habe auch Konzerte da gespielt,
so
in Bars und so. Aber dann mit Leuten, die ich kannte und halt so safe. Und ich habe mich nicht in den Ring getraut. Da habe ich nicht gemacht. Nee. Du aber, ne?
Ja, ich war mal. Also ich bin dann auch auf Sessions gegangen, habe da so ein bisschen mitgedudelt. Also da war ich 21, glaube ich. Weil als ich dann später nochmal New York war, da war das irgendwie dann auch, da war mein Ehrgeiz da auch gestillt. Aber da war ich kann mich erinnern an eine Session, wo ich dann so und meine Kollegen, wir dann irgendwie einsteigen wollten. Und dann kommt natürlich die Frage, what do you wanna play? Und dann, I don't know. Und dann werden dir erstmal so 5 total wüste Standards vorgeschlagen, von denen man natürlich noch nie gehört hat. Also so,
Also
wenn man im Rearbook mal auch auf die Seiten dazwischen liest oder im Rearbook 2, 3, dann findet man auch so Standards, die natürlich jeder New Yorker Jazzer in- und auswendig kann, von denen man nie gehört hat, sondern man spielt seine 50 Standards, die man so auf der deutschen Jazzhochschule dudelt. Und dann irgendwann, I don't know, maybe we can play All the Things You Are. All the Things You Are ist ein absoluter Standard, so, das ist wahrscheinlich eine der ersten Jazzstandards, der ersten 10, die man lernt. Und er sagt, wirklich absolut gelangweiltes Gesicht. Oh, nee, jetzt muss ich hier mit den Newbies.
Mit den Germans.
Mit den Germans muss ich All Things You Are spielen. Und sagt er, okay, maybe we can make it interesting and play it in D minor oder irgendwie sowas, dann so ein wilder Ton als
ärgern. Switch. Der wollte dich ärgern. Ja,
und wir so, no, maybe the original key. Und er sagte dann, okay, yeah, maybe you play and I go to the bar. And have a break. Da dann stiegen auch irgendwann wieder Leute ein und wir spielten irgendwas. Genau, aber das ist so ein bisschen das Klima da. Hat ja eine gewisse Tradition, habe ich mal gelesen, dass auch so in der, wir haben ja letzte Woche schon über die wilde Zeit des Bebops geredet in den 40er Jahren, als dann Charlie Parker und Dizzy Gillespie sich da oszillierten in wilde Bebop-Kaskaden immer höher in den Akkordoptionston hinauf und die Stücke wurden schneller und die Akkordwechsel wurden wilder und die Tonartwechsel vermehrten sich in den Stücken. Die Idee dahinter war wohl auch, wir spielen hier super komplizierte Musik, damit diese ganzen Broadway-Mucker, die nach Feierabend dann nochmal eine Runde zocken wollen, damit ja, die gar nicht mitkommen, damit wir unter uns sind.
Also Abgrenzungsmechanismen, ne?
Also das ist, ja, absolut. Also
Distinktion.
Distinktion, Sport, also auch Competition. Mhm. Und das ist ja durchaus auch was, was man auch, das ist ein Spirit, der auch heutzutage noch auf Jam-Sessions irgendwie so ein bisschen vorhanden ist, mal mehr, mal weniger. Ist ja natürlich auch schwer, ein Niveau zu finden. Weil
Alone Together in Seven, das muss immer in Seven sein. Ne? Irgendein Angeber ist immer da, also komm, Alone Together müssen wir in Seven spielen, sonst ist scheiße.
Sonst ist scheiße, genau. Ja. Aber es ist, heißt dann ja bei so Sessions gerne Einsteiger willkommen, Anfänger willkommen, aber in Wirklichkeit ist das gelogen.
Ja, es ist gelogen, klar.
Ja, ja.
Nee. Die will man ja auch nicht da haben. Also vor allem, man kennt das ja selber, ne? Also du freust dich ja auch über ein gewisses Niveau auf einer Session. Ja, du hast ja auch keine Lust, wenn da jetzt rumgekrötet wird.
Genau. Ja. Nee, genau. Man muss da nur so ein bisschen die Balance wahren. Ja, ja. Eine andere Erfahrung in der Richtung, die ich habe, ich war mal auch so ungefähr in der Zeit, war ich mal in Burghausen, beim Jazzfestival Burghausen, bei einem Workshop von Ron Carter. Der gab dann einen Workshop, so einen zweitägigen Workshop. Und das gleichzeitig lief das Fest, das Jazzfestival Burghausen und man konnte sich Konzerte angucken. Alles ganz toll. Da gab es auch abends eine Session. Und irgendwie ergab es sich, dass ich der zur späten Stunde der einzige Kontrabassist war, der da noch irgendwie übrig geblieben ist. Und es stürmten die Bühne Roy Hargrove und Antonio Sanchez und noch mehrere andere internationale Jazzmusiker. Und ich war nun mal irgendwie der einzige Bassist und war dann mitgehangen, mitgefangen. Es war wirklich ein schrecklicher, ganz schlecht eingestellter Bass, der Session-Bass mit Darmsaiten. Und es hieß die ganze Zeit nur Rhythm Changes. One, two, one, two, three, four. Giant Steps. Und ich weiß noch, Blues for Alice. Diese ganzen wilden Tunes wurden da gezockt. Und ich wirklich im Schweiße meines Angesichts, glaube ich, mit blutenden Händen am nächsten Tag, spielte da mit diesen internationalen Stars diesen Sportjazz. Ich glaube auch, dass die das jetzt nicht so doll fanden, meine Performance. Aber ich war nun mal der einzige Bassist. Und das war dann immer, glaube ich, immer noch besser als gar keiner. Aber genau, da kann ich mich auch noch erinnern, dass das sehr, 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 sehr sportlich zuging.
Genau, das ist halt auch, ja, dann auch eine gute Schule. Also genau, es ist mir auch hin und wieder passiert, dass dann irgendwelche Cracks, Cats, sagt man in der Szene, bei der Session auftauchte. In Italien hatte ich das auch mal und so. Mhm. Das ist dann ja auch so, man ist ja ganz high danach, dass man dann halt irgendwie mal das hinbekommen hat, mit solchen Leuten irgendwie zu spielen und so. Und dann nimmst du auch was mit.
Ja,
so,
natürlich. Also
auch, obwohl du natürlich irgendwie denkst, so, ja klar, du warst jetzt hier nicht das stärkste
Glied
in der Kette, aber egal, man freut sich ja
stimmt,
trotzdem.
Stimmt, das ist ein totales High danach und zwar nicht, ich habe so geil gespielt, sondern ich habe es überlebt.
Ja, genau.
Das ist eigentlich die Erleichterung, wie wenn man knapp einem Autounfall entgangen ist oder sowas. Genau, so eine ähnliche Endorphinausschüttung ist das auch nach so einer Session.
Ja.
Genau, man ist eigentlich froh, dass man nicht gelüncht und von der Bühne geschmissen wurde, richtig?
So ist es, genau. Nachträge.
Nachträge, ja, guck mal, das ist doch mal ein neues Prinzip bei uns. Wir machen die Nachträge jetzt einfach so in der Mitte der Folge.
Naja, ich wollte nur kurz sagen zum Bebop. Da gab es natürlich Rückmeldungen, weil wir meinten, das müssen wir das einfach so hinnehmen, dass das die Grundlage für den akademischen Jazz ist. Und wir haben so ein bisschen so die Position unserer damaligen Lehrer eingenommen beide und meinten so, ja, das geht vollkommen in Ordnung, genau so ist das. Da gibt es schon andere Meinungen noch zu, ne? Also ich erinnere mich auch an skandinavische Mitstudenten, teilweise wunderbar spielen konnten und sehr virtuos auch über verschiedene Akkorde hinweg. So, man wirft denen ja öfter nur vor, dass sie nur modal spielen würden und das überhaupt nicht stimmt. Und da gab es schon Stimmen, die meinten so, hey, das ist totaler Quatsch, du brauchst diese Bebop als Grundlage nicht, das kannst du auch anders lernen. Und vielleicht tust du sogar gut daran, weil du dann eher vielleicht so einen Stil findest, der dir eher entspricht, anstatt dass er sich halt an so einer Bebop-Sprache orientiert, die ja auch leicht zu identifizieren ist.
Mhm.
Naja, also das ist halt, da gibt es auch noch andere Meinungen zu, ich wollte das nur nochmal nachtragen.
Ja, ich glaube, da haben wir auch ein bisschen insofern Quatsch erzählt, nein, nicht totalen Quatsch erzählt, aber was wir mit Bebop-Sprache meinen, ist so ein Jazz, der quasi nicht so melodisch ist im Sinne von so nachvollziehbaren sanglichen Melodien, sondern sich eher halt orientiert an Akkorde umspielen und dann so eine bestimmte Bebop-Phrasierung, bestimmte Bebop-Licks, also Sachen, die nach Bebop klingen, viel Chromatik. Aber was ja eigentlich die Grundlage ist für Jazz-Improvisation, wie man das heute lernt, ist ja eigentlich diese Skalentheorie, ne? Also das heißt, ich habe einen Akkord und zu jedem Akkord passt eine bestimmte Tonleiter. Und das ist eigentlich eher ein Konzept der ja späten 50er, 60er Jahre, ne? Aber klar, ich glaube, was wir meinten ist, das Klangideal ist irgendwie doch der Bebop.
Ja.
Also es soll so ein bisschen klingen wie Bebop, Hardbop, Cool Jazz Platten. Also es soll swingen, es soll bestimmte Art von Licks haben, Umspielungen, Motive. Und da gibt es dann ja auch Jazz aus der Zeit danach, der auch andere melodische Ästhetiken hat, ne?
Als jetzt der Bebop, ja.
Genau.
Genau, genau. Der trotzdem aber dazu gezählt wird zu dieser Art Language, die halt vermittelt wird.
Genau, ne? ja, absolut genau. Richtig.
Ja.
Es ist natürlich aber irgendwie auch eine naheliegende, das würde ich, weiß ich glaube, du bist da kritischer mit, ich würde das immer auf eine Art verteidigen, weil ich glaube, das ist eine, jetzt bin ich wie diese Lehrer, an denen du dich so abarbeitest, aber ich habe ja irgendwie trotzdem das Gefühl, dass das eine ganz gute Art ist, so Jazz-Grundlagen zu lernen, weil das Konzept relativ klar ist, wie improvisiert man eigentlich über Changes, wie kann ich ein bisschen so klingen in der Anmutung wie diese alten Platten, wo auch diese ganzen Standards drauf sind, diese Jazz-Klassiker, die man so spielt. Man muss dann nur irgendwie wieder rauskommen.
Ja, genau. Das stimmt und es ist bestimmt für niemanden schlecht, der sich mit Improvisation auseinandersetzt, da irgendwie mal gewesen zu sein. Es ist halt diese totale Konzentration und das als die Grundlage, die Sprache anzusehen, dafür, dass du halt darauf aufbauend dann irgendwann deinen eigenen Stil entwickeln kannst. Also da gibt es schon andere Meinungen zu. So, da gibt es grundlegende Unterschiede in der Haltung dazu, was einen skandinavischen Jazzmusiker ausmacht, zu dem, was den holländischen und deutschen Jazzmusiker ausmacht, der da einfach sehr hörig ist, so und sagt so, ja, also in der, ich meine jetzt in der Akademie quasi, ne?
Ja.
Wird das halt so gelehrt und irgendwie macht das auch so Sinn. Und da gibt es schon andere Herangehensweisen und ich hatte es schon mal gesagt, Kopenhagen ist, glaube ich, so die erste Hochschule jetzt, die gesagt hat, uns interessiert die Technik noch nicht mal mehr. Wir wollen, dass halt irgendwie Leute musikalisch eigenständig irgendwie was mitbringen hier, sonst, weil das Technische, das kannst du sowieso lernen, so. Und diese sogenannte Language, das lässt sich alles sehr gut natürlich akademisch aufbereiten, so. Das kriegst du, wenn du willst, sowieso irgendwie mit, so.
Ja.
Aber das ist nicht das, worauf es ankommt, wenn man jetzt irgendwie einen künstlerischen Charakter formen will. So, und da gibt es, in der akademischen Szene unterschiedliche Meinungen zu. So. Und ich habe nur gesagt, dass wir letztes Mal so ein bisschen nur die eine beleuchtet haben. Und ich würde auch nie sagen, dass es jetzt irgendwie Quatsch ist. Du brauchst Bebop und diese ganzen Hardbop-Kram brauchst du alles nicht. So. Dann ist es eine wunderbare, macht auch Spaß, eine wunderbare Art und Weise, sich diesem großen Feld Improvisation zu nähern. Es ist halt nur nicht die einzige Art und Weise. So. Das ist das, was ich, glaube ich, sagen wollte.
Ja, könntest du da mal so ein paar andere Ansätze skizzieren?
Also, was Improvisation angeht, wo es halt sonst so herkommen könnte, das als Grundlage zu haben, ist ja erstmal nicht gänzlich verkehrt, aber wenn wir jetzt in den Free Jazz gehen, dann ist es ja sowieso schon mal eine Verweigerung dieser Regeln und da gibt's dann schon wieder ganz eigene Soundideale und Klangideale, die ja auch als Grundlage dienen können, Leute zur Inspiration zu begeistern. Dann gibt's auch aus der klassischen Musik gibt's ja auch einen Ansatz, irgendwie mit Improvisationen umzugehen und so. Das ist ja, reicht ja zurück auf Bach oder noch älter. Ja. Aber auch in der neuen Musik, ne? Wir hatten ja letztes Mal schon so grafische Notationen.
Ja, 12-Ton-Konzepte.
Genau, dass das auch gar nicht so weit weg ist von einem vielleicht sogar etwas freieren Herangehensweise, Noten zu verstehen und so. Am Ende am Ende natürlich auch Krautrock oder was, das, darauf wird sich heutzutage viel bezogen, so.
Ja,
weil
auch.
Es irgendwie so ein bisschen cooler ist jetzt wieder. Zu unserer Zeit hat es überhaupt keine Rolle gespielt.
Genau, ja.
Aber das merke ich jetzt so, dass es auch für ein paar Jazzmusiker offensichtlich auch wieder irgendwie eine Grundlage ist, mit der sie sich auseinandersetzen und so, die ja auch nicht aus dem Bebop kommt, ne? Muss man ja auch sagen, ja.
Nee, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist, glaube ich, nämlich auch nochmal so, gerade so, wir sprechen ja auch manchmal über Fusion-Musik. Ja. Und auch Jazz, wo viel Gitarren vorkommen, da wird ja auch wirklich viel improvisiert in so einem Rock- oder Blues-Idiom, ne? Also ein John Scofield taucht ja auch schon mal auf, der ist ja auch undenkbar ohne Blues-Phrasierung.
Ja, man sagt euch sogar über Gitarristen, das sind so die einzigen, die Improvisationen lernen können, ohne sich irgendwann mal dem Jazz genähert zu haben. Das habe ich mir gedacht. Also du kannst als Gitarrist relativ flexibler, guter Musiker werden und das Thema Jazz gänzlich umgehen. Das ist wohl an dem Instrument möglich und das ist bei anderen Instrumenten viel schwerer. Du kommst bei anderen Instrumenten eigentlich nicht so richtig drum rum, wenn du improvisieren willst.
Genau, ja, weil natürlich auch die Gitarre sich als Instrument erst so richtig emanzipiert hat im Laufe der, naja, in den 50ern beginnt sicherlich durch Rock'n'Roll, aber dann in den 60ern wirklich im Jahrzehnt der Gitarrenmusik mit Verzerrern an der Gitarre, Jimi Hendrix, ne? Das fußt irgendwie alles total auf Blues, da auch dieses Instrument Gitarre an sich. Und Gitarre ist super verknüpft mit Rockmusik und dann den rockmusikeigenen Regeln. Und dadurch kommen dann wieder viele Jazzgitarristen zurück in den Jazz mit diesem Rockeinfluss. Das stimmt. Und ich glaube, es ist auch höllisch schwer, auf dieser garstigen Gitarre ordentlich Bebop zu spielen.
Das glaube ich auch. Da möchte ich nicht tauschen.
Nee, sagen zumindest viele Gitarristen immer, was sie da alles für Mental Gymnastics unternehmen, um sich diese ganzen harmonischen Zusammenhänge irgendwie auf diesem Griffbrett vorzustellen. Ja. Das ist eine Herausforderung für sich.
So ist es. Genau. Diese Folge wird übrigens präsentiert von Jimmys Falafel, einem kleinen Falafelstand im Görlitzer Park auf der Triptor-Seite.
Ah.
Geht da doch mal hin, das ist ein super Falafelstand.
Toll, was du immer für Sponsoren auftreibst da bei dir.
Ja, es geht bei mir auch viel um Snacks und ich dachte, wir müssen mal ein bisschen weg vom Fleisch. Wir können nicht immer irgendwie nur auf die Fleischindustrie supporten. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen in die vegetarische Abteilung auch mal eintauchen.
Ja.
Da bist du ja auch gerne unterwegs, ne? Machst du ja auch gerne mal ein vegetarisches Steak da vom Edeka.
Absolut. Ja. Ich habe jetzt was entdeckt, das ist, glaube ich, ein total alter Hut. Ich habe auch, das ist jetzt ein absoluter Rohrkrepierer. Ich weiß auch nicht genau, wie der heißt, aber es gibt bei Instagram so einen jungen Mann, der sich im Prinzip fast täglich dabei filmt, wie er einen Döner oder ein Dürüm kauft und dann isst, reinbeißt und dann sagt, saftig.
Vielleicht sollte der uns mal sponsern.
Ja, das ist wirklich toll. Es geht eigentlich immer.
Wäre doch sowieso geil, wenn wir uns von Instagram-Accounts irgendwie sponsern lassen könnten.
Ja, sehr gerne.
Also so Daniel Ryan Spalding uns dann irgendwie supportet oder Kevin James Thornton oder der Dönermann.
Sehr gerne. Also wir sind natürlich auch eigentlich angewiesen auf reichweitenstarke Influencer, die das Ding hier mal so ein bisschen nach vorne pushen.
Ja, auf Ben Wende können wir, glaube ich, nicht hoffen.
Nee.
Ich schreibe ihn nachher mal an. Ja, Erik Leuthäuser allerdings folgt uns jetzt auf Instagram. Also mir zumindest. Dir auch?
Mir nicht, nein.
Ah, okay, ja.
Scheint durchgesickert zu sein, dass wir hier große Fans und Supporter von Erik Leuthäuser sind.
Liebe Grüße nochmal.
Liebe Grüße, ja, ganz liebe Grüße und tiefe Bewunderung.
Muss man sagen. Wir hatten gestern ihn erwähnt und dann hatten wir ihn länger ja mal erwähnt in der vorherigen Folge. Ich weiß jetzt nicht genau, welche das war. Aber ja. Erik, hör dir das nochmal an. Wir sind wirklich Fans.
Gestern darfst du natürlich nicht sagen, letzte Woche muss es immer heißen.
Ach so, ja, wir hatten, also gestern stimmt ja auch sowieso nicht, weil wir gestern nicht aufgenommen haben.
Genau, ja.
Gestern war ich im Wabali.
Oh, alles klar. Ja,
viele Promis gesehen auch, aber ich sag nicht welche.
Nackt.
Ja, ich sag aber nicht welche, klar.
Okay. Sonst
kommen die ja nicht mehr hin.
Da geht das Kopfkino an bei mir. Genau, man muss immer sagen, letzte Woche, das verwirrt mich immer, wenn ich gucke ja gern die Bachelorette oder den Bachelor und da sagen die ja auch immer, letzte Woche war das so und so und letzte Woche haben wir ja das. Ich glaube, die zeichnen das wahrscheinlich viel schneller auf und ich frage mich, ob da immer jemand von der Produktion sitzt und den Leuten im Interview sagt, ihr müsst auf jeden Fall letzte Woche sagen. So jemand bräuchten wir auch.
Ja, wahrscheinlich schon. Nicht so wichtig. Die Leute lieben uns ja trotzdem, auch wenn wir nicht immer irgendwie einen Tag vor Veröffentlichung aufzeichnen, oder?
Ich meine, ja, Podcast ist ja ein zeitsouveränes Medium.
Genau. Bei uns geht es ja auch um Inhalte.
Ja, um Inhalte und wir sprechen sowieso nur über uralte Musik. Das wird ja nicht schlecht.
Nee, das wird eigentlich immer eher besser.
So, jetzt haben wir wirklich eine ganz schön jazzige Folge gemacht bisher.
Ja.
Ich habe dann immer so ein bisschen Angst, dass die Leute, die uns eigentlich nur wegen dem Scheiße labern hören, abschalten, wenn wir über Jazz reden, aber es tut uns leid, wir sind nun mal ein Jazz-Podcast. Mhm.
Naja, der Döner wurde erwähnt. Das war ja eigentlich eine ganz gute Kompensation für diesen Nerd-Talk vorneweg.
Ja. So, wenn wir nochmal in Nachträge gehen, beziehungsweise aktuelle Lebensereignisse. Es ist etwas Schreckliches passiert.
Oh nein, was denn?
Weißt du, wer diesen Podcast entdeckt hat? Meine Mutter. Ich habe es versucht, vor ihr zu verheimlichen, aber sie scheint sich jetzt gerade von hinten durchzuhören. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, wie wir vorgehen. Ich kann jetzt natürlich nicht mehr so enthemmt über meine Eskapaden und meine kaputte Kindheit sprechen hier.
Ja. Das musste ja irgendwann passieren. Ich glaube, meine Eltern haben mich noch nicht drauf angesprochen.
Ja, aber haben deine Eltern Internet überhaupt?
Gute Frage.
Ich glaube eher nicht. Ich glaube, du bist auf der sicheren Seite. Aber genau, das heißt, jetzt ist ein bisschen die Frage, machen wir jetzt einen Director's Cut? Soll ich mich da nochmal durchhören, die Sachen rausschneiden? Oder soll ich vielleicht einen eigenen RSS-Feed erstellen für meine Mutter und sagen, hier, abonniere das mal da. Genau. Und da gibt es dann so die PG-13-Version.
Naja, du kannst ja immer sagen, wenn halt irgendwas schlimm ist in deiner Biografie, dann ist es ja ihre Schuld letztlich.
Das stimmt. Ich hoffe, das ist ihr auch bewusst im Innersten ihres Herzens. Genau, das war jetzt aber meine tiefe Verunsicherung.
Ja, dir kann man eigentlich keine Vorwürfe machen, wenn du achtest.
Natürlich nicht.
Ich will jetzt nicht sagen, was du, aber du hast schon einiges erzählt, klar.
Ja.
Gut. Aber das ist es nicht deine Schuld. Das ist ja im letzten, genau, deine vergeigte Erziehung.
Also klar, liebe Grüße, sie war mal meine Deutschlehrerin. Ja. Richtig, das ist ja nochmal die Verstrickung, genau. Ja. Genau, das muss man sagen, wir sind ja Gesamtschüler und haben uns eigentlich so im Übergang zur Oberstufe kennengelernt. Und diese Oberstufe, die führte verschiedene Gesamtschulen im Eimsbüttler Raum zusammen. Und genau, und meine Mutter war nicht an meiner Schule Lehrerin zum Glück, aber an deiner. Und du hattest sie mal ein Jahr in Deutsch.
Genau, ich hatte sie ein Jahr in Deutsch, deswegen kenne ich deine Mutter auch schon länger als dich.
Ja, und das hat natürlich auch deine tiefe Liebe zur deutschen Literatur hat das natürlich wahnsinnig geprägt.
Ja, natürlich. Ja. Wir hatten den Hauptmann von Köpenick gelesen, das weiß ich noch. Ja. Fand ich ein bisschen langweilig, das Buch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was ist nochmal der Hauptmann von Köpenick? Das ist so eine Art Trickbetrüger, glaube ich.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Ist das nicht so ein bisschen wie des Kaisers neue Kleider?
Nee, ich glaube nicht.
Jemand, der einfach eine Uniform anzieht und dadurch dann irgendwie auf einmal mehr wert ist in der Gesellschaft, so?
Genau, also da ist die Parallele zu des Kaisers neuen Kleider, aber der Kaiser zieht ja nun mal gar nichts an.
Ja, der ist ein bisschen dumm.
Das stimmt.
Na gut, also wir werden auf jeden Fall jetzt die ganzen harten Sachen auslassen, richtig? Oder, genau, du machst halt immer...
Oder gerade. Vielleicht ist es jetzt durch dieses Medium Zeit.
Oder du machst halt den Mama-Cut.
Ja. Da gehe ich mal mit mir in Klausur und überlege mir das.
Scheiße, ich habe Angst davor, dass das mir jetzt passiert, dass meine Eltern mich drauf anschauen. Aber ich habe nicht so viel Quatsch erzählt, oder? Ich habe nicht so
viel. Das weiß ich nicht, da bin ich mir nicht sicher.
Wir werden ja auch oft angesprochen auf dieses Gampen-Thema.
Ja.
Das ist ja irgendwie, das hat ja viele Leute begeistert. Und das ist ja auch etwas, was bei mir quasi familiär verwurzelt ist.
Ja.
Wenn die das eines Tages hören.
Das müsste deine Mutter ja relativ früh. Ja, das ist, glaube ich, Folge 2 oder sowas, ne?
Ja. Oh Gott. Und wenn die das eines Tages hören, dann denken sie, wir hätten sie uns über sie lustig gemacht. Dabei hatten wir ja nichts als Liebe für die Gampe übrig.
Natürlich. Und für die Hausmusikkultur im Hause Lambert. Ja, richtig.
Gut. Jetzt gibt's natürlich noch, ich habe geträumt.
Sehr gut. Geträumt. Du hast geträumt. Erzähl mal.
Ich habe geträumt. Ich habe mir einen neuen Synthi gekauft.
Ja.
Und der Synthi tauchte auch in meinem Traum auf. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von meinem ehemaligen Bandkollegen, dass wir mit der Indie-Band nochmal nach über 10 Jahre Spielpause nochmal einen Gig hätten. So. Ich meinte so, ich kann bei den Proben nicht, aber ich habe einen neuen Synthi, es kann nur geil werden. Und habe den dann auch, der ist ja super schwer auch, habe den dann mit auf die Bühne gebracht und hatte dann natürlich aber alles vergessen, wie die ganzen Stücke gespielt werden und so. Und habe ein Stück nach dem anderen in Sand gesetzt, bis mein Kollege dann auch entnervt aufgehört hat. Es war halt rappelvolles Festival, ne? Also es waren irgendwie so, weiß nicht, mehrere tausend Leute vor der Bühne.
Und so wie damals.
So wie früher, genau. Und mein Kollege hörte dann auch auf und schrie mich entnervt an, aber war dann irgendwie ganz PC und hat einfach 2 Brötchen rausgeholt mit so einer gelben Senfsoße, die wir dann einfach auf der Bühne vor 20.000 Leuten gegessen haben. Es war irgendwie ein versöhnliches Ende des Traums. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, das ist immer diese Prüfungssituation, man hat immer das Angst, man verkackt auf der Bühne. So. Man träumt ja auch immer mal wieder vom Abitur oder so und man hat nicht gelernt und so. Dass das nicht aufhört, dabei bin ich ja mittlerweile schon echt uralt.
Ja.
Man trotzdem immer wieder irgendwie Angst Angst hat vor so Prüfungen. Es hat ja auch was damit zu tun, dass wir viel auf der Bühne sind und wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, wie ist es eigentlich, ne, vor Leuten zu spielen in Berlin, wo man so viele kennt und so. Man ist immer wieder in diesem Prüfungsmode, so, auch wenn man es irgendwie teilweise genießt natürlich. Wir geben uns ja freiwillig in diese Situation. Aber ich finde, durch solche Träume kommt zum Tragen, dass das nicht ganz wegzudenken ist, dass das auch jedes Mal wieder irgendwie eine Prüfung ist, wenn du dich auf die Bühne begibst und so, wo du auch einfach verkacken kannst. Ich will jetzt nicht nochmal über Bremen reden, aber ja,
genau. Ja, ich habe das auch. Also bei dir ist es ja so, du bist ja die meiste Zeit eigentlich auf der Bühne unterwegs mit deinem Lambert-Programm. Bei mir ist es aber auch tatsächlich so, dass ich dann doch des Öfteren mal in so verschiedene musikalische Kontexte rein und raus slippe oder mal ein Programm lerne, ein Theaterstück, eine Show. Und auch, ich werde auch des Öfteren mal gefragt, ob ich mal aushelfen kann oder sowas oder bei so einem Projekt mitspiele. Das heißt, ich bin wirklich oft damit konfrontiert, mir ein neues Programm raufzuziehen und das vorzubereiten. Und ich habe wirklich den wiederkehrenden Albtraum, dass ich auf der Bühne stehe mit irgendeiner Gruppe und mich nicht vorbereitet habe. Und dann stehe ich auf der Bühne, es wird eingezählt. Und du kennst es ja auch, diese Jam-Situation. Man kann ja doch mit so gewissen musikalischen Fähigkeiten sich irgendwie durchmogeln durch einen musikalischen Kontext. Ja. Bisschen hinhören, gucken, was der Gitarrist da für einen Griff greift und sowas. Und spätestens dann, wenn die erste Strophe, der erste Refrain durch ist, weiß man ja, jetzt passiert wahrscheinlich nochmal dasselbe. Und ich träume dann aber wirklich wiederkehrend, dass ich auf der Bühne stehe und genau mit diesem Prozedere mich versuche, durch so ein Set zu mogeln und irgendwie bei meinen Kollegen das Gefühl zu erzeugen, ah ja, nee, der weiß da schon, was er macht. Und ich bin aber selber total lost. Das ist ein wiederkehrender Traum. Vergessen haben zu üben. Es scheint so ein Drucktrauma zu sein. Und das mit dem Abitur kenne ich auch. Ich träume wiederkehrend, dann träume ich nämlich nicht, dass ich das Abitur nochmal machen muss, sondern bei mir läuft das meistens so ab, irgendjemand erzählt mir, dein Abitur ist ungültig und dann muss ich nochmal die ganze Oberstufe machen.
Genau.
Ich träume dann immer, dass ich nochmal quasi 2 Jahre oder 3 Jahre in die Schule muss. Und dann sitze ich da wieder.
Ja, dass man noch richtig lang da mal ist und so. Oh ja, ja, das habe ich auch schon gehabt.
Ja, wobei man sagen muss natürlich.
Dabei war das keine schlechte Zeit gewesen, so, ne? War ja eigentlich voll okay. Ja.
Es war eine schöne Zeit, natürlich ja. Druck und Prüfung. Habe ich auch gar nicht so schlimm in Erinnerung, meine Abiturklausuren oder so. Außerdem habe ich mir mit meinem Hamburger Gesamtschulabitur, das hat mir eh nichts genützt, weil alles, was ich dann akademisch gemacht habe, basierte ja auf einer Aufnahmeprüfung. Da war das eh egal, was man für ein NC hat. Oder ich glaube sogar, ob man Abitur hat. Ich weiß gar nicht, ob man das braucht für eine Musikhochschule.
Na, in Holland nicht. Deswegen hatte ich auch so viele sehr junge Mitstudenten. Du erinnerst dich vielleicht an Bram Stadthauders. Und sein Bruder Jasper Stadthauders, der spielt übrigens mit Erik Leuthäuser zusammen.
Ach, guck mal.
Das ist die Verbindung. Aber genau.
Full Circle.
Die waren halt sehr jung. Oder Onno Hofert, auch toller Schlagzeuger, der später mit Peter Brötzmann auch öfter mal gespielt hat.
Ah.
Und der war zu der Zeit, als ich dann, weiß ich nicht, wie war ich, 21, 22, war der 16. Und die konnten da halt einfach schon studieren, weil die halt einfach nur geil spielen mussten.
Ja.
Und in Deutschland ist das so, du kannst dann auch einen Antrag stellen. Ne? Wenn du kein Abi hast, an der Musikhochschule kannst du einen Antrag stellen, wegen besonderen Fähigkeiten und so, dann brauchst du das Abi auch nicht unbedingt. Aber es ist schon immer noch, es wird immer noch mal angefragt. Holland interessiert sich keine Sau mehr dafür. Ich musste tatsächlich deswegen, weil ich in Holland studiert habe, noch nie mein Abiturzeugnis vorzeigen. Und mein Bachelor, den ich dann da gemacht habe, auch noch nie.
Vielleicht haben wir Traumdeuter in unseren Hörern, die uns da vielleicht mal so ein bisschen durchleuchten können, was da eigentlich los ist. Und wo du sagst, Peter Brötzmann, absoluter Anspieltipp, Peter Brötzmann mit seinem Album Machine Gun. Wenn ihr euren Nachbarn mal so richtig auf die Nerven gehen wollt, legt das doch mal auf, in ohrenbetäubender Lautstärke.
Peter Brötzmann, ne? Ich mag diese Musik sehr gerne. So, das ist ja Wuppertaler Szene, ne? Schlippenbach auch kommt, glaube ich, auch so. Und da gibt's ja den Link auch zu den Holländern. Han Benning, der am Freitag hier in Berlin, da gehe ich hin, im KM28 spielt. Das ist sozusagen der Begründer des holländischen Free Jazz zusammen mit Misha Mengelberg. Das ist so eine Gang. Da gab's auch mal so einen Austausch zwischen der deutschen und der holländischen Jazzkultur, was ja sonst relativ wenig stattgefunden hat, muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt in den Bands, die bleiben dann doch sehr unter sich, habe ich das Gefühl. So, dabei ist das ja so nah beieinander. Obwohl bei Till Brönner hat mal Martijn Fink als Schlagzeug gespielt, das erinnere ich so. Was hältst du eigentlich von Till Brönner, Fan?
Ja, ich bin da...
Wer hat die schöneren Haare, Till Brönner oder Ben Wendel?
Till Brönner bin ich jetzt auch gar nicht so richtig drin im aktuellen Oeuvre. Naja, das ist so ein bisschen der Archetyp des deutschen Jazzers. Vielleicht der einzige deutsche Jazzer, der es irgendwie so ein bisschen schaffte, mit Instrumentalmusik so ein bisschen mainstreamiger daherzukommen, ne? Mhm. Das ist natürlich aber Jazz Night wurde, glaube ich, auch immer so ein bisschen kritisch beäugt. Ich könnte da inhaltlich gar nicht wirklich Kritik üben. Ich glaube, der kann schon geil zocken. Und hat, ich meine, ich, das hatten wir auch schon öfters. Ich freue mich immer, wenn Jazzer irgendwie in Populärkultur auftauchen.
Irgendwie stattfinden.
Das, hast du starke Meinung zu Till Brönner?
Ehrlich gesagt, nee, weil die einhellige Meinung auch immer war, nee, damit darf man sich nicht befassen. Habe ich, glaube ich, mich auch tatsächlich nie damit befasst. Aber du hast natürlich vollkommen recht. So, deswegen steht mir keine Meinung zu. Ich kenne kein einziges Album von Till Brönner. Und ich werde das jetzt nachholen diese Woche und dann erzähle ich euch nächste Woche, wie ich Till Brönner finde.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist so ein Bereich von Jazz, den nennt sich so Groove Jazz, oder? Kann das sein? Das ist so ein bisschen jazzy groovy.
Ein bisschen funky auch?
Jazzy groovy funky, genau.
Ja, okay, alles klar.
Aber
ja,
guck mal, das weiß ich. Stimmt gut.
Ich weiß nur, dass genau, dass er leistet natürlich so ein bisschen Pionierarbeit, um den Jazz irgendwie in einer gewissen Weise populär zu machen. Das finden wir natürlich erstmal gut. Ist natürlich, ich habe das Gefühl, dass manchmal der Auftritt auch des deutschen Jazzmusikers im Anzug und so, der ist natürlich auch manchmal ein bisschen klischeebehaftet. Aber gut. Nö, eigentlich okay.
Ist das speziell der deutsche Jazzer oder der Jazzer allgemein? Das gilt doch nach wie vor als ein guter Look, mit so einem Anzug auf die Bühne zu gehen, oder nicht?
Ja, wahrscheinlich auch vollkommen okay. Ja. Mm. Ich will nichts Schlimmes gegen Leute in Anzügen sagen, eigentlich. Eigentlich vollkommen in Ordnung.
Ja, also es ist so ein bisschen, wir hatten ja auch mal die große Fashion-Folge. Als Archetyp des gut aussehenden Jazzmusikers gilt ja auch so ein bisschen Chet Baker, oder?
Ja, ja.
Und das ist...
Gut gegelte Haare.
Genau, Anzug, die Haare so. schön im Anzug. Also so ein bisschen der, wie heißt der große Star der 50er Jahre?
Welches Instrument jetzt?
Schauspieler.
Und der singt auch, oder was?
Nee, der hat 3 Filme gedreht, Jenseits von
Eden. Ach, ich weiß ja.
Jenseits von Eden.
Ja, wie heißt der denn noch?
Heißt der überhaupt Jenseits von Eden, der Film? Giganten. Schneid das bitte raus. Wieso komme ich nicht auf den scheiß Namen? James Dean, natürlich. James Dean. Entschuldigung, James Dean. Genau, Chet Baker ist ja so ein bisschen der James Dean der Jazzmusik. Und da hat man bei Till Brönner auch optisch und vom Habitus das Gefühl, dass da lehnt sich da natürlich so ein bisschen an. Mhm. Tun aber, ja, wie gesagt, das war ja schon mal meine These, viele Trompeter. Trompeter sind irgendwie immer so ein bisschen die schicken, die schönen, gepflegten Männer, ne?
Ja, ich wollte nochmal sagen, ich erinnere mich, weil letztes Mal das Thema war auch Ärgern, ne? Leute ärgern und so. Wir hatten unsere Ärgerjahre.
Ja.
Und da möchte ich mich auch nochmal bei allen entschuldigen, die wir vielleicht ein bisschen hart drangenommen haben zu der Zeit. Und ich erinnere mich an einen Abend, ich weiß nicht, ob du es auch noch weißt, wir hatten mit Markus Wiebusch so eine Tour gespielt, wo er sich bedankt hat bei seinen Supportern für das Video, was er gedreht hat, und dann haben wir so ein bisschen im privaten Raum bei Leuten so aufgespielt, und dann stand da, nachdem das Konzert in Dortmund war, das glaube ich, irgendwie stand da quasi das Setup Klavier, Bass, Schlagzeug, und wir kamen auf die Idee, einfach nach dem Konzert von Markus Wiebusch Jazz zu spielen. Und dann halt irgendwie All the Things You Are, und irgendwie haben wir uns so ein bisschen profiliert über unsere wahnsinnig tollen Fähigkeiten, ne, dass wir auch Jazz spielen können und so. Dafür wollte ich mich im Nachhinein bei Markus entschuldigen, weil das war nicht nett. So, wir haben ihm so ein bisschen da versucht, die Show zu stehlen, und hatten natürlich mega Fun, weil irgendwie endlich die Jungs aus der zweiten Reihe können jetzt auch mal zeigen, was sie können und so. Aber das war kein guter Move. Und wenn er das hier hört, wirklich nochmal Entschuldigung dafür. Das wird nicht wieder vorkommen, aber wir spielen ja auch eh nicht mehr bei dir mit.
Also es würde mir nicht im Traum einfallen, mich dafür zu entschuldigen. Das hat die Show wirklich glasiert mit Zuckerguss. Das war eine Situation, da spielte, genau, Markus hatte so ein, wie heißt das, GoFundMe oder Crowdfunding für sein Video, und man konnte ein Privatkonzert kaufen. Wir spielten da in ganz kleiner Besetzung mit Markus im Wohnzimmer von den Supportern, ne? Genau.
Ja.
Ich muss das kurz rekonstruieren für mich. In Mülheim, glaube ich, Mülheim an der Ruhr, wo auch Helge Schneider herkommt, der deutsche Jazz-Titan.
Der an dem Abend natürlich nicht zugegen war. Er hätte es natürlich gefeiert, vielleicht sogar mitgespielt. Ich glaube, Markus hat ein bisschen gelitten da, und deswegen. Ja, mir ist es im Nachhinein eingefallen, es tat mir irgendwie leid. Ja.
Ich glaube, das tut ihm mal ganz gut. Bisschen Jazz. Ja, nein, keine Jazz-Charme. Wir müssen auch dazu stehen, zu unseren musikalischen Roots.
Die Impros.
Die Impros, genau. Ja. Meine anderen Roots ist ja die Country-Musik. Und ich habe jetzt was Interessantes festgestellt. Das stelle ich nur mal so in Raum. Eine Beobachtung. Und zwar die neue Deichkind-Platte. Da gibt es doch das Stück, auch im Bentley wird geweint.
Ja, ja, genau.
Hast du das gehört?
Ja, das habe ich gehört, ja.
Auch im Bentley wird geweint, auch im Learjet fließen Tränen. heißt das Stück von der Gruppe Deichkind. Jetzt habe ich rausgefunden, es gibt ein Stück von meinem alten Wegbegleiter Gunther Gabriel. Das ist posthum veröffentlicht worden, ein Duett mit seiner Tochter.
Ah.
Und weißt du, wie dieses Stück heißt?
Nee.
Auch im Bentley wird geweint.
Das ist ja, meinst du, das ist ein Zufall oder?
Nee, ich glaube, das ist kein Zufall, weil es ist, das klingt ganz anders, aber das Stück hat auch die Textzeile, denn auch im Bentley wird geweint, auch im Porsche fließen Tränen. Auf der Luxusjacht in Cannes gibt es ausweglose Szenen. Also da gibt es sogar textliche Überschneidungen. Das heißt, die Gruppe Deichkind hat da wirklich so eine Referenz.
Bei Gunther geklaut.
Ja, geklaut weiß ich gar nicht, aber sich da das irgendwie aufgenommen und weiterentwickelt. Ich glaube schon, dass das urheberrechtlich alles abgegolten ist. Aber das finde ich interessant, dass selbst die Gruppe Deichkind sich bezieht auf den deutschen Country-Titan Gunther Gabriel. Hört da mal rein, Gunther Gabriels Version von Auch im Bentley wird geweint.
Ich glaube, ein ehemaliges Mitglied von Deichkind ist auch später in dieser Country-Szene so ein bisschen hängen geblieben, stecken. Wie hieß denn der noch? Es war ein Mitglied, genau, der hatte so eine Country-Affinität. Und der ist auch nicht mehr dabei. Schon lange nicht mehr. Aber genau, das wisst ihr wahrscheinlich alles besser als wir. Und wir wünschen euch viel Spaß mit der neuen Platte. Ich mag gern Fehde verpennt.
Ich habe da noch gar nicht so richtig reingehört.
Ja, gut.
Aber mache ich. Und was wollten wir noch hören diese Woche? Till Brönner.
Till Brönner und Deichkind hören wir uns jetzt alles mal an. Genau. Und natürlich Jazz, Jazz, Jazz. Ben Wendel, Tigran Hamasyan.
Ja. Genau, dann werden diese Woche wirklich viele Sachen genannt. Peter Brötzmann, Machine Gun. Da könnt ihr euch mal die Woche durchhören. Liebe Impros.
Ja.
Ich weiß nicht, schaffe ich das zu etablieren? So Podcasts haben ja immer so eine Hörerschaft, die dann so einen Spitznamen hat. Ich bin mir noch nicht ganz, es ist ein bisschen cringig noch dabei, aber vielleicht setze ich das durch. Mal gucken, wie sich
die
das...
Die Impros.
Die Impros.
Dass wir es auch immer so announcen, also die Leute, die uns zuhören, das sind die Impros.
Also.
Ja, aber wir senden nicht nur für die Impros, wir senden ja auch für die Freunde der Impros, also die selber vielleicht gar keine Impros sind. Aber klar, die Impros, wir haben sie gern und wir sagen...
Mit swingenden Grüßen.
Ciao, ciao.